Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Wir haben eine Frage heute. Die hat es auf unseren Flyer geschafft, wenn ihr den irgendwo liegen haben solltet. Liebe Bruchsaler, es mag unseren Verstand sprengen, aber wer meint, dass Gott so gerne alle retten will, dabei aber schlicht und einfach am Willen des Menschen scheitern würde, der unterschätzt die Kraft des Evangeliums. Worin liegt aber die Kraft des Evangeliums und was sagt dieses Evangelium wirklich? Da würde ich gerne mit euch heute nachdenken. Aber ich möchte entspannt an diese Frage rangehen und beginne mit einer anderen Frage. Puzzelt ihr gerne? Unterschiedliche Meinungen hier. Ich nicht. Ich entspanne da überhaupt nicht. Das regt mich auf, wenn ich so ein Teil nicht finde. Das beruhigt mich überhaupt nicht. Ich suche nicht gern Puzzlesteine. Meine Frau entspannt dabei. Die ist da anders. Sie puzzelt nicht nur, sie puzzelt sogar gerne. Und wenn sie puzzelt, hat sie da so eine Vorlage. Sie sieht schon das Bild, das entstehen soll. Ja, ganz deutlich. Also da soll es hingehen mit diesen vielen Steinchen. Und das ist so hilfreich, wenn man so eine Vorlage hat. Das gibt schon mal eine ganz deutliche Sicht, wie das Bild dann am Ende aussehen wird. Und so hat man beim Puzzeln eine erste Orientierung, wenn man dann anfängt zu puzzeln. Und das ist so schön, wenn du so eine komplette Vorlage vor dir liegen hast. Man kann dann mit Puzzlesteinen ganz grob schon mal vorsortieren, an welcher Stelle kommt denn da wahrscheinlich das hin. Blau wahrscheinlich Himmel, braun ein bisschen in die Erde und so. Man hat eine grobe Vorstellung. Und jetzt denken wir aber manchmal, dass die Bibel uns ein komplettes Bild über Gott und die Welt gibt. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Das erleben wir auch gerade hier bei diesem Thema, das wir hier in der KFB jetzt letzte Woche studiert haben. Die Souveränität Gottes. Die Schrift ist da aus meiner Sicht so eindeutig. Gottes Ratschluss kommt zustande. Immer. Gott hat vorherbestimmt. Epheser 1, Vers 11. Was Paulus hier schreibt, ist genau das, indem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rat seines Willens. Was Paulus hier schreibt ist, nicht du bestimmst, ob du zu Gott gehören wirst, sondern es wurde von Gott vorherbestimmt und deswegen bist du bei ihm. Du kommst an der Aussage nicht vorbei. Du kannst es drehen, wenn du willst. Das Puzzlesteinchen ist da. Stellt sich die Frage, und was ist mit dem gesellschaftlichen Großthema, was uns umgibt? Selbstbestimmung. Autonomie. Was ist denn mit meinem Ratschluss? Was ist mit dem, was ich will? Bin ich jetzt nur ausgeliefert? Bin ich nicht der Chef in meinem Kopf? Bin ich nur eine Marionette Gottes? Ja, die Souveränität Gottes und unser Wille. Wie passen diese Puzzlesteine in dein schönes, einheitliches Gesamtbild, das wir doch so gerne hätten? Wir denken oft, dass unsere Bibel uns ein komplettes Bild gibt und sie wie ein Puzzle ist, bei dem garantiert alle Teile mitgeliefert wurden zur jetzigen Welt und zur zukünftigen. Liebe Gemeinde, das ist aber nicht so. Wir sehen trotz Bibel noch nicht alles und wir glauben dennoch. Die Bibel ist aber nicht wie ein Puzzle, bei dem garantiert alle Teile mitgeliefert wurden. Das macht es noch schwieriger. Die Bibel ist eher wie ein Puzzle, dessen Schöpfer garantiert, dass alle mitgelieferten Teile zum selben Puzzle gehören. Also es ist ein Bild, auch wenn er uns aus verschiedenen Gründen nicht alle geliefert hat. 5. Mose 29, Vers 28. Was verborgen ist, Das steht bei dem Herrn, unserem Gott. Das sagt uns Mose. Was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt. Und ich sag mal so, und so oft sitzen wir nur zusammen und wollen unbedingt das verborgene Puzzlesteinchen finden. Das Verborgene. Das wollen wir herausarbeiten. Aber es bleibt, und das ist mein erster Gedanke, das Verborgene bleibt beim Herrn. Das heißt, dass wir beim Puzzeln, beim Studieren der Bibel bestimmt auch Lücken haben werden. Dinge, die wir eben nicht einordnen können. Und wisst ihr, worin die Gefahr jetzt besteht? Dass wir als so ungeschickte Puzzlespieler versuchen werden, Teile in Lücken zu drücken, wo sie nicht hingehören. Und dass wir in der Versuchung stehen, einige Teile auch ganz wegzulassen, weil wir nicht erkennen können, wo sie hingehören könnten. Die tun wir ganz weg. Vielleicht ist auch ein Puzzleteil tatsächlich mit dabei, nicht mit dabei, was Gott wollte, was wir sehen. Oder aber wir haben das Puzzleteil nur noch nicht gefunden und es ist gar kein Geheimnis. Wir haben es nur noch nicht gefunden. Ganz ehrlich, wie viele Teile ich erst in den letzten 10 Jahren gefunden habe und das Bild wurde erst dann klarer. Eines Tages sehen wir mehr. Heute noch nicht. Die Frage ist, ob wir damit leben können. Bleiben wir demütig beim Studieren der Bibel. Versuchen nicht am Ende unser Bild von Gott und wie unsere Beziehung zu ihm aussieht, nach unserem Bild anzupassen, wie wir es sehen. Gott bleibt souverän. Unsere Rettung ist Gnade und sie ist ein Geheimnis. Erwählung geht allem voraus und dennoch bleibt der Mensch verantwortlich. Die Puzzlesteine haben wir eindeutig. Das ist das, was das alte Evangelium schon immer gelehrt hat. Und wir müssen uns dafür hüten, bewusst oder unbewusst Teile des biblischen Zeugnisses wegzulassen oder die einzelnen Teile des Puzzles mit solcher Gewalt ineinander zu drücken, dass wir am Ende ein schiefes Bild haben. Dann haben wir vielleicht ein Bild ohne Lücken, können aber auch nicht mehr wirklich erkennen, dass wir damit die Existenz von verborgenen Dingen leugnen. Auf diese Weise wird Gott uns angepasst, nett, kontrollierbar gemacht, passend unserem Bild. Das dürfen wir nicht machen, oder? Das Verborgene bleibt beim Herrn. Was er uns offenbart hat, ist für uns. Darüber denken wir nach. Und so müssen wir auch die Texte der Schrift lesen, immer mit der Erkenntnis, unser Gott ist souverän. Und ich habe Verantwortung. Jetzt kommen wir aber unweigerlich zu dieser Frage, was ist denn mit mir, meinem Willen, meiner Selbstbestimmung? Und da gibt es dann tatsächlich im Blick auf die Souveränität Gottes eine irritierende Auffassung oder Illusion oder, wie Sarah es gesagt hat, im Blick auf unsere Selbstbestimmung eine Illusion. Leute, wir brauchen Gott mehr, als unser Stolz zugibt. Die Diagnose der Schrift ist, wir sind so gefesselt an das Ich, dass wir meinen, wir könnten alles selbst machen, uns selbst optimieren. Wir können uns selbst aus dem Sumpf ziehen, wenn wir nur die richtige Entscheidung treffen. Wir hätten die Wahl. Und darüber müssen wir heute nachdenken, wie wir das Spannungsfeld zwischen Gottes Souveränität und dem Willen des Menschen von der Schrift her einordnen können, wissend, wir haben nicht alle Puzzlesteine. Können wir das im Hinterkopf beibehalten? Wir haben nicht alle Puzzlesteine. Luther hat sich mit Erasmus in dieser Frage einen schriftlichen Disput erlaubt. Ich habe das Buch gelesen von Luther als Antwort, vom unfreien Willen. Und er sagte darin, dass wir natürlich in weltlichen Dingen einen freien Willen haben. Du entscheidest, ob du heute Morgen hier bist oder zu Hause bleibst. Welche Socken du anziehst, ob du Tee oder Kaffee trinkst. Hey, das sind wir. Du entscheidest das selbst, meinte Luther. Aber, und darum ging es ihm auch in der Auseinandersetzung mit Erasmus, in Bezug auf das Heil können wir uns nicht selbst erlösen, nicht einmal entscheiden, erlöst werden zu wollen. Das sagt Luther. Und das ist der zweite Gedanke für heute Morgen, den wir ein bisschen länger betrachten wollen. Warum ist das so? Das ist ein Puzzlestein. Die Schrift lehrt uns, wir sind von Natur aus unfähig, zu Christus zu kommen. glaube, wir wollen in dieser Serie zurück zum Original. Auch zurück zu dem, was die Reformatoren wieder entdeckten. Dabei gingen sie zurück zu denen, die Autorität hatten, zu den Aposteln und den Propheten des Neuen Testaments. Sie sind zur Schrift zurückgegangen. Ich sage, Moment, was hat die katholische Kirche gelehrt? Was ist das Original? Und das machen wir jetzt auch, zurück zum Original. Was berichtet zum Beispiel der Apostel Johannes? Er berichtet in Johannes 6 über eine ganz entscheidende Predigt von Jesus. Und eine Aussage darin war diese, Johannes 6, 44. Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Niemand kann zurückkommen. Auch nicht, wenn ich für mein Leben es selbst bestimme. Ja, warum denn nicht? Was bedeutet das? Jesus, was hast du da gepredigt? Kein Zurückkommen des Einzelnen möglich, wenn nicht der Vater im Himmel einen Menschen zuerst zu Jesus zieht? Was ist die Not? Was ist das Problem? Warum kann ich das nicht selbst bestimmen? Ich nehme euch erstmal zwei Gründe, woran es nicht liegt. Es ist kein körperliches Defizit, was wir haben. Damals konnten die Menschen, wenn sie zwei Beine hatten, zu ihm kommen und das taten sie. Viele sind zu Jesus gekommen. Kein körperliches Defizit, zu Jesus zu kommen. Menschen konnten zum Haus Gottes gehen, in den Tempel, wie ihr heute in die KFB kommen konntet. Heute können Menschen zur Evangelisation kommen. Sie können alle kommen. Wären Körperbewegungen oder der Gebrauch der Füße für das Kommen zu Christus nützlich, hätten die meisten die körperlichen Möglichkeiten dazu. Wenn Kommen zu Christus bedeuten würde, ein Gebet zu sprechen, fehlt dem Menschen auch keine körperliche Voraussetzung. Es sei denn, jetzt er ist stumm, es ist ein Gedanke, ihr wisst, was ich sagen will. All das steht in der Macht des Menschen, ohne dass er dazu die Hilfe des Geistes benötigt. Wir können auch einladen als Gemeinde. Menschen können kommen. Halten wir einen weiteren Punkt fest. Es ist auch kein intellektueller Mangel, zu Jesus zu kommen. Kein intellektueller Mangel ist dafür verantwortlich. Kinder können zum Glauben kommen, oder? Hauptschulabgänger wie ich können zum Glauben kommen. Menschen aus allen sozialen Schichten können zum Glauben kommen. Aus allen Nationen können Menschen zum Glauben kommen. Es ist nicht eine Frage des Intellekts. Vom Verstand her kann jeder glauben, dass die Bibel wahr ist, wie er das auch von jedem anderen Buch glauben kann. Wäre Glaube an Christus eine Sache des Verstandes, dann wäre man in der Lage, an ihn zu glauben, wie an Buddha oder an sonst jemanden. Jeder Theologiestudent kann die Bibel studieren, wie auch Islam oder Wirtschaft studiert werden kann. Es ist keine Frage des Intellekts. Dem Verstand, dem menschlichen Verstand, fehlt nicht die Fähigkeit zu begreifen, dass Sünde schuld ist. Und dass Gott anders ist als wir. Also niemand ist so unwissend, dass er sich mit fehlender Intelligenz für das Ablehnen des Evangeliums entschuldigen könnte. Er könnte. Also wir suchen das Problem weder im körperlichen Bereich noch in dem, was wir verstanden haben. Die Bibel nennt uns das Problem, wo diese Unfähigkeit des Menschen wirklich liegt, um zu Christus zu kommen. Das ist der dritte Punkt. Das Problem liegt in unserer Natur. So wie wir auf die Welt kommen. Sie liegt in der Natur des Menschen. Das, was die Bibel dazu sagt, ist nichts für den modernen Menschen. Römer 3, 22. Denn es ist kein Unterschied. Es gibt keinen Unterschied in dieser einen Frage. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Schon im Alten Testament wurde es so gesagt, alle sind abgewichen, sie sind allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das heißt, wir können vielleicht gegeneinander konkurrieren, wer mehr oder weniger verdorben ist von Natur aus, aber nicht mit Gott. Da sind wir alle gleich. In Römer 3 heißt es nochmal ab Vers 9, was nun? Haben wir einen Vorzug? Durchaus nicht. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen zuvor beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind, wie geschrieben steht. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Das alte Evangelium wird gern gehört. Der Mensch freut sich, wenn er solche Informationen bekommt. Gott liebt dich, es ist in Ordnung. Da regt sich keiner auf. Predige das alte Evangelium und du bringst einen Menschen in die Enge. Aber das ist ein wesentlicher Puzzlestein, versteht ihr? Durch den Sündenfall wurde die Natur des Menschen so sehr in den Abgrund gerissen, dass es ihm unmöglich ist, ohne die Hilfe Gottes, des Heiligen Geistes, zu Christus zu kommen. Denn wir sind nicht von Natur aus Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir von Natur aus Sünder sind. Das ist wichtig. Was ist denn das Problem jetzt? Warum kann ich nicht, wann ich und wie ich will zu Jesus kommen? Das ist eine vollkommene Rebellion, eine Abkehr, Verdorbenheit. Und ich verstehe, wenn Kinder aus dem christlichen Elternhaus das gar nicht so empfinden. Sie waren ja irgendwie immer mit dabei. Gnade. Wir sind alle so von Natur aus. Spurgeon hat es mal im Bild gebraucht und das möchte ich euch gerne weitergeben. Ihr seht Schafe, wie sie auf einer Wiese grasen. Ihr werdet nie erleben, dass ein Schaf Fleisch essen will. Oder? Nee. Was ist mit dem Wolf? Ihr könnt euch ja mal die Frage stellen, ob ein Wolf nicht auch Gras fressen könnte. Und genauso sanft und zahm sein könnte wie ein Schaf. Was ist die Antwort? Nein. Warum nicht? Seine Natur steht dem völlig entgegen. Von den äußeren Gegebenheiten könnte er, denn er hat Ohren und hat Beine, er kann also die Stimme des Hirten hören, er kann ihm überall folgen. Das könnte er. Es gibt äußerlich, körperlich keinen Grund, warum er das nicht tun könnte, aber seine Natur verbietet es ihm und deshalb kann er nicht und deshalb will er nicht. Da kann man ihm nicht seine Wildheit austreiben und zähmen und ein wenig unterdrücken, dass er zahm erscheint. Ja, versuch das mal. Ein Wolf ist von Natur aus ein Wolf. Und es bleibt zwischen ihm und einem Schaf immer ein deutlicher Unterschied, weil sie verschiedene Naturen haben. Ist das korrekt? Und jetzt nochmal. Körperlich und geistige Voraussetzungen fehlen auch dem Menschen nicht, um zu Christus zu kommen, sondern seine Natur ist so, dass er weder den Willen noch die Kraft dazu hat, es sei denn, Gott zieht ihn. Wir müssen seine Schafe sein, um zu folgen. Und jetzt bitte, lest nochmal genau unter diesem Aspekt das, was Jesus predigt in Johannes 10. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt, ich rede hier mit der geistlichen Leitung Israels, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir, aber ihr glaubt nicht. Und was ist die Begründung? Denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich es euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Jetzt pass auf, ist das nicht interessant hier? Erkennt ihr hier ein wichtiges Puzzleteil, das zum Bild gehört? Es gibt Menschen, die gehören nicht zu seinen Schafen. Kennzeichen der Schafe ist, sie hören und sie folgen. Sie gehören dem Hirten bereits. Und das gehört auch mit zum Gesamtbild, dieses Puzzleteil, über das wir noch so tiefer sprechen werden in dieser Serie. Das sind Menschen, die nicht zu Schafen wurden, weil sie es wollten. Sie waren schon immer seine Schafe. Der gute Hirte kam nur, um diese seine verlorenen Schafe zu suchen und zu sammeln. Deswegen hat Jesus dann noch erweiternd gesagt, auch in Johannes 10, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und bin bekannt von den Meinen, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für wen? Für die Schafe. Und ich habe andere Schafe. Die wissen noch gar nicht davon, dass sie seine Schafe sind. Die nicht aus diesem Hof sind, aus Israel sind. Und diese muss ich bringen. Und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde sein und ein Hirte. Ihr seid diese Schafe, von denen ihr spricht. Ihr wart schon immer Schafe. Der Hirte ist nur gekommen und hat euch gesucht. Hat euch gesammelt. Ich denke, das ist das, was Jesus hier predigt. Wir waren schon immer seine Schafe vor Grundlegung der Welt. Aber auch sie waren verloren, weil sie in die Irre gingen. Sie waren alle da, wo sie sein wollten. Du warst da, wo du wolltest. Als Schaf, wohin dein Wille dich getrieben hat. Ob du im christlichen Elternhaus aufgewachsen bist oder nicht, spielt gar keine Rolle. Aber dann kam der gute Hirte. Und er suchte diese seine verlorenen Schafe. Und sie werden hören, sie werden seine Stimme erkennen und sie werden kommen. Es sind die, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Deswegen heißt es Johannes 6, 44, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Schaut, die Heilige Schrift spricht also von einem übernatürlichen Eingreifen Gottes in das Leben von Menschen. Und er fragt dich nicht danach, ob du es willst oder nicht. Er tut es einfach. Und es braucht dieses Wunder. Vierter Gedanke dazu. Es braucht ein Wunder, denn der menschliche Wille will nicht. Pass mal so formuliert. Ach ja, der Wille des Menschen. Nochmal diese heftige Auseinandersetzung von Luther und Erasmus. Erasmus meinte, der Mensch kann errettet werden, wenn er nur will. Er muss nur wollen. Wisst ihr, wie Luther ihm geantwortet hat? Lieber Erasmus, das glaube ich auch. Die Schwierigkeit liegt nur in dem, wenn er will. Denn er will nicht. Er ist von Natur aus nicht in der Lage. Er kann nicht und er will nicht. Darüber reden wir noch beim nächsten Mal. Besonders Christen, nochmal, die im christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, denen ist das nicht so bewusst, denn aus ihrer Erfahrung wollten sie ja immer. Ich hatte eine Ahnung, ich bin immer irgendwie, ja, ich war immer christlich. Mein Sohn ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Der ist meilenweit weg. Dein christliches Elternhaus garantiert überhaupt nicht, dass sich der Vater zieht. Nicht alle, die einen christlichen Hintergrund haben, kommen zum Glauben oder bleiben im Glauben, oder? Ist doch so. Niemand will zu Christus, es sei denn, er wird gezogen. Denn die Aussagen der Schrift ist für den natürlichen Menschen unerträglich. Unerträglich. Der Gedanke, nicht selbst zu bestimmen, ist für den natürlichen Menschen ungeheuerlich. Der Gedanke, vor Gott gescheitert zu sein, der Gedanke, von Gott abhängig zu sein, nicht selbst bestimmen zu können, der Gedanke an ein Kreuz, das mein Scheitern zeigt, ist lächerlich für die Nationen, schreibt Paulus, und ein Ärgernis für die Juden. So sieht's aus. Sich zu erniedrigen, Selbstverleugnung, Selbstaufgabe, die Autorität Gottes anzuerkennen, das will der Mensch nicht mit der alten Natur. Es ist ihm nicht möglich. Wir wollen nicht, was Gott will. Wie sagten die Juden? Wir wollen nicht, dass der über uns herrsche. Wer will und kann sich denn den Voraussetzungen des Evangeliums stellen, ohne gleich eine Abwehrreaktion zu produzieren, geschweige denn sich dem unterordnen und sagen, Gott, du hast recht. Ich bin so. Kannst du mich retten? Wir führen Menschen gar nicht mehr in diese Not. Ohne das mächtige, übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes kann niemand zu Christus kommen. Ich glaube, das ist das, was die Schrift lehrt. Das ist ein Puzzlestein. Pink hat mal gesagt, einem Herzen, dem die Liebe zu Gott fehlt, naht sich der Heilige Geist nicht nur, sondern er findet dieses Herz von Feindseligkeit gegen Gott erfüllt und außerstande, sich dem Gesetz Gottes zu unterwerfen. Paulus schreibt das ein bisschen anders, aber es ist genau die gleiche Aussage. Es steht in unserer Bibel. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Elberfelder übersetzt hier, er kann es nicht. Der natürliche Mensch kann es nicht. Nur die allmächtige Kraft des Heiligen Geistes kann diese Feindseligkeit bezwingen und einen Rebellen dazu bringen, den Gott der Heiligen Schrift wahrhaft zu lieben. Das heißt, der Vater im Himmel bewirkt das, was er will, durch die Wiedergeburt. Wir glauben, die Wiedergeburt steht vor dem Glauben. Glaube ist nicht die Ursache der Wiedergeburt, sondern die Wiedergeburt ist die Ursache für den Glauben. Versteht ihr das? Zuerst muss Gott mich geistlich lebendig machen, dass ich überhaupt mit Glauben reagieren kann. Sonst bin ich tot, meine alte Natur. Ich kann nicht. Wie zieht der Vater durch das Wirken des Heiligen Geistes dann einen Menschen zu Jesus? Indem er ihn willig macht. Das ist ein großes Geheimnis. Die geistlichen Augen öffnet, damit er sehen kann, indem er den geistlich Toten erweckt, damit er reagieren kann. Da gibt es keine seelischen Druckmittel. Wir wenden sowas an, als könnten wir irgendwas bei Menschen bewegen. Noch ein Chorus singen, Musik, Licht etc. Nein, nein, es passiert innerlich. Vom Herzen her, da setzt der Vater an. Und sowas kann auch nur der Vater mit dem Heiligen Geist. Dieses Paradoxon drückt der Ralph Erskine so aus. Der Mensch wird bei voller Zustimmung gegen seinen Willen errettet. Ja, man könnte sagen, er wird gegen seinen natürlichen, alten, verdorbenen Willen gerettet. Und jetzt fragt mich nicht, wie. Ich finde, Sarah hat eine gute Moderation gemacht. Keine Ahnung, wie sie ihren Sohn, dass er willentlich Ja sagt und war sehr eindrücklich. Keine Ahnung. Mir fehlt das Puzzleteil, also ich habe es noch nicht gefunden. Also er stimmt dennoch seiner Errettung absolut zu, weil er durch Gottes Kraft willig gemacht wurde. Luther betonte, Gottes Ja ist größer als mein Nein. Schaut, der wesentliche Punkt ist die Veränderung des Willens. Wie das vonstatten geht, I don't know. Bitte frag mich nicht immer wieder. Ich sage immer, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber das ist eins dieser Geheimnisse, das dennoch Realität ist, das wir im Glauben annehmen. Deren Ursache können wir aber nicht erklären. Jesus sagt, dass Gott zuerst eine Wiedergeburt bewirken muss, damit wir sehen. In Johannes 3, Vers 3 redet Jesus mit diesem gelehrten Theologen Nikodemus. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem oder von oben geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wiedergeburt steht vor Glaube. Egal, was du heute denkst, und wenn du heute sagst, ohne den oder den wäre ich nicht zum Glauben gekommen, die Wahrheit ist, wärst du nicht von Anbeginn sein Schaf gewesen, hättest du die Stimme des Hirten nicht gehört. Du wärst nicht nachgefolgt. Das ist die Perspektive des Himmels. Die lässt Gott uns ein bisschen teilhaben. Hätte dich Gott nicht gezogen, dich geistig lebendig gemacht, dass du reagieren kannst, hätte der gute Hirte dich nicht gesucht, dann wärst du heute noch weit von ihm entfernt. Kein Partner, keine Kirche kann jemand zu Christus ziehen, das kann nur der Vater. So möchte ich das uns heute weitergeben, echt aber als Trost, wenn es doch endlich mal ankommen würde. Nicht als Diskussionsgrundlage. Schaut, sich immer wieder selbst optimieren zu müssen. Immer wieder die Frage, reicht mein Wille bis zum Ende? Was, wenn ich nicht mehr kann? Was, wenn ich nicht mehr will? Scheitert meine Rettung dann an meinem Willen, wie sie von meinem Willen abhing, als ich zugesagt habe? Was sind das für Fragen? Diese Last der Selbstoptimierung, immer wieder sich willentlich aufrappeln, um eigenständig das Ziel zu erreichen. Liebe Gemeinde, diese weltliche Art, den Willen zu manipulieren, fällt bei uns weg. Wir können es nicht, wir sind abhängig. Das ist die gute Nachricht. Selbstbestimmung ist eine Illusion, wenn es um unsere Beziehung zu Gott geht, wenn es um Rettung geht. Er ist der Anfänger und er ist der Vollender unseres Glaubens. Ganz wichtiges Puzzlesteinchen für uns alle, das Bild zu haben. Schau, das alte Evangelium befreit uns. Wir bauen unser Leben und unseren Glauben nicht mehr auf Sand, sondern auf Felsen. Unser Fundament ist nicht mehr unsere eigene Stärke, der eigene Wille, sondern der Fokus geht auf sola gratia, allein die Gnade. Andreas hat darüber gepredigt und Elian, glaube ich, auch. Und am Ende geht es um soli deo gloria. Wem gehört alle Ehre? Gott allein. Ja, ich habe mich entschieden, ich war willentlich voll dabei, ich musste nachdenken. Aber er hat mich dahin gebracht, und dich auch. Unser Gott ist souverän, sein Wille soll und wird geschehen. Das gilt auch besonders für seine Schafe, die er nach wie vor in dieser Welt sucht und zusammenführt. Und deswegen sind wir als Gemeinde noch hier, weil er das immer noch tut. Er lässt uns teilhaben an seinem Ratschluss. Was für ein Evangelium. Ich möchte mich jetzt mal hinter einer Predigt von Spurgeon verstecken und habe euch da einen kleinen Ausdruck mitgebracht. Aber ich finde, er fasst es nochmal gut zusammen. Spurgeon hat gepredigt: Deine Errettung liegt in Gottes Händen. Du bist ganz in Gottes Hand. Du hast gegen ihn gesündigt. Und wenn er dich verdammen will, dann bist du verdammt. Du kannst weder seinen Willen widerstehen, noch seine Pläne durchkreuzen. Du hast seinen Zorn verdient. Und wenn er ihn ganz über dir ausgießen wollte, könntest du es durch nichts verhindern. Sollte er dich aber retten wollen, ist er dazu vollkommen imstande. Lässt es dich erzittern, dass dein ewiges Schicksal nun von dem Willen dessen abhängt, den du erzürnt hast? Lässt es deine Knie schlottern und dein Blut in den Adern gerinnen? Wenn es so ist, dann freue ich mich. Denn das könnte die erste Auswirkung des Ziehens des Heiligen Geistes bei dir sein. Schlottere ruhig, wenn du bedenkst, dass der Gott, den du zum Zorn gereizt hast, der Gott ist, von dem deine Rettung oder deine Verdammnis völlig abhängt. Wenn Menschen das bei uns in der Evangelisation entdecken, auf die Knie gehen und sagen, Gott, kannst du mich retten? Das ist die Kraft des Evangeliums. So möchte ich diese zwei letzten Predigen, die wir haben, abschließen mit der Frage, wie gehen wir mit den unterschiedlichen Puzzleteilen jetzt um? Also der Souveränität Gottes und dem Willen des Menschen. Gottes Ratschluss, der zustande kommt, und meine Verantwortung, die ich dennoch habe. Vierter Gedanke. Wie gehen wir mit den unterschiedlichen Puzzlesteinen um? Ich mache mit euch ein Quiz. Und ich nehme mich da einfach mit. John MacArthur hat das für mich so illustriert. Und ich sage, das gebe ich meiner Gemeinde genauso weiter. Also nicht, dass er denkt, ich bin nicht so schlau. Aber das hat mir gefallen. Und ich denke, es könnte euch helfen. Wir singen so oft, nichts reicht an dich heran. Wir werden nachher singen, so oft verstehen wir dich nicht. In den Liedern bekennen wir doch, dass wir ihn nie ganz verstehen, mit unserem Denken nicht an ihn heranreichen. In unseren Diskussionen habe ich den Eindruck, oh, wir versuchen es aber schon. Weil wir uns im Kreis drehen, nicht, dass wir die Fragen stellen, das ist in Ordnung. Wir kommen aber nie zur Ruhe. Einige Puzzleteile haben wir entweder noch nicht gefunden oder sie sind tatsächlich nicht dabei. Und wir wollen in Hauskreisen, ohne dabei in Verzweiflung zu geraten, unseren Mund leeren sollen, ich weiß nicht zu sagen. Ich weiß es nicht. Wie gehen wir damit um, mit diesen zwei Polen? Hier ist nun die erste einfache Frage. Können freier Wille und Vorherbestimmung oder auch Erwählung miteinander versöhnt werden? Kriegen wir irgendwie diese Puzzlesteine zusammen, dass es ein Bild ergibt? Ich möchte euch auf diese Weise erklären. Zunächst einmal, in der Bibel gibt es so etwas wie den freien Willen nicht. Das ist unser Sprachgebrauch. Das ist kein Begriff, den du in der Bibel findest. Ja, der Mensch hat einen Willen, aber die Bibel zeigt, dieser Wille ist nicht frei. Der ist nicht frei. Er ist gebunden. Durch was? Durch die Sünde. Was die wirkliche Frage ist, die wir hier immer wieder diskutieren können, ist, können Wahl- oder Willenentscheidung und die Erwählung versöhnt werden? Wir versuchen irgendwie die Puzzlesteine hinzukriegen. Also wenn ihr mich fragt, glaubst du an die Erwählung? Was werde ich sagen? Ja, werde ich sagen, natürlich, steht doch in der Bibel, in deiner auch. Die Bibel sagt es eindeutig. Glaubst du an die Vorherbestimmung? Sicher, steht auch in der Bibel, wir haben das gelesen. Epheser 1, Vers 5, Vers 11, Andreas hat darüber gepredigt. Wir sind vorherbestimmt. Glaubst du, dass wir vor der Erschaffung der Welt zur Errettung ausgewählt wurden? Natürlich. Es gibt ein Buch, da stehen die Namen des Lebens drin. Ein Puzzlestein der Schrift. Glaubst du, dass wir gerettet sind, weil Gott uns erwählt hat? Ja. Das ist eindeutig in der Schrift festgehalten worden. In ihm erwählt worden vor Grundlegung der Welt aus Gnade und Liebe. Glaubst du, dass unser Heil gesichert war, bevor wir überhaupt geglaubt haben? Also, dass wir auf jeden Fall das Ziel erreichen? Absolut richtig. Warum glaube ich das? Weil die Bibel es sagt. Und wenn du mich jetzt weiter fragst, ob hier oder im Hauskreis, glaubst du, dass es notwendig ist, seinen Glauben an Jesus Christus zu setzen, um gerettet zu werden? Was würde ich sagen? Ja, natürlich. Das ist notwendig. Warum? Weil die Bibel auch das sagt. Glaubst du, dass der Herr Jesus jeden aufnehmen wird, der zu ihm kommt? Ja. Johannes 6, 37, in dieser Predigt, wo er sagt, der Vater zieht. Er sagt, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, werde ich nicht hinausstoßen. Matthäus 11, kommt alle, die ihr müde seid und beladen seid, ich werde euch Ruhe geben. Kommt. Johannes 7, 37, wer durstig ist, der komme und trinke. Verantwortung des Menschen. Aber wie beantworten wir dann die Frage der Fragen? Wie versöhnst du das? Wie kriegst du die Puzzlesteine zusammen? Wie verbindest du die Puzzleteile? Wie passt das in das Gesamtbild? Wisst ihr, was meine Antwort dann ist? Ich tue das nicht. Das ist nicht mein Problem. Ich bin froh, beides zu glauben. Beides. Und wenn du mich hier in der Gemeinde noch 100 Mal fragst und das noch die nächsten 10 Jahre, ja, aber wie funktioniert das zusammen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber Gott weiß es. Er nimmt mich doch mit in seine Gedanken. Was erwarte ich, dass ich das alles zusammenschnippel in meinem Kopf? Er hat sich schriftlich festgelegt und das zählt. Es ist nicht wichtig, dass ich oder du diese Dinge zuordnest. Wir sollten nur nicht Puzzlesteine ineinander drücken, wo sie nicht hingehören. Es verfälscht das Gesamtbild. Versteht ihr? Ich verstehe diese Dinge nicht im Detail. Aber vielleicht verstehen wir das heute gemeinsam. Die Tatsache, dass du Dinge nicht verstehst und ich nicht, das sollte uns überhaupt nicht stören. Warum? Wir wissen, wir haben nicht alle Puzzleteile. Aber wir haben ein Bild, wir haben eine Vorstellung von unserem Gott bekommen, wie er handelt, wie er seinen Ratschluss umsetzt. Und ich denke, das ist die Art, wie Gott uns anspricht. Alles durch ihn, aber du musst kommen und dich entscheiden. Ich möchte eine weitere Frage stellen, um das nochmal zu verdeutlichen. Ich will dir damit zeigen, dass wir in der Schrift öfter an diese Grenze kommen. Frage. Wer hat den Römerbrief geschrieben? Paulus. Okay. Gott auch? Ah, okay. Also Paulus und Gott haben den Römerbrief geschrieben. Sind wir uns einig? Beide. Paulus die ersten 8 Kapitel, Gott die anderen 8 Kapitel. Oder sind wir abgewechselt? Ein Vers Gott, ein Vers Paulus. Wie ist das passiert? Wurde der Römerbrief vollständig und ganz von Paulus geschrieben, mit seinem Wortschatz, mit seiner Art, aus seinem Herzen, aus seinem Verstand? Ja oder nein? Ja. Er hat ihn geschrieben. Ganz Paulus und ganz Heiliger Geist. Wie kriegst du das zusammen? Wie kriegst du das zusammen? Verstehst du das? Kannst du das begreifen? Ich nicht. Wie kann es gleichzeitig ganz Gott, ganz Heiliger Geist und ganz Paulus sein? Das ist ein Geheimnis. Noch eine Frage. War Jesus Christus Gott oder war er Mensch? Oder war er halbe-halbe? Wie, beides? Beides halb oder beides ganz? Aha. Begreifst du das? Er war ganz Gott, ganz Mensch und redet, ich bin. Es ist ein Geheimnis. Wir haben nicht alle Puzzlesteine, liebe Gemeinde. Wir haben es nicht. Zum Thema Dreieinigkeit haben wir auch nicht alle Teile. Und dennoch kommen wir hier zusammen und beten den einen Gott an und hören ihm zu. Versteht ihr das? Noch eine Frage. Sind wir gerade so schön drin. Wer lebt eigentlich dein christliches Leben? Du? Du? Oder sagst du, der Heilige Geist? Kolosser 2,6 sagt, wie ihr nun Christus Jesus den Herrn empfangen habt, wandelt in ihm. Ja, wer denn? Jetzt, du wandelst in ihm oder durch ihn? Wie sieht das aus? Tust du das alleine? Ist es Christus alleine? Welcher Teil bist du? Welcher Teil ist Christus? Wenn du deine Bibel liest, wenn du im Gottesdienst bist und du etwas verstehst, bist du das? Ist das der Heilige Geist? Wer hat dir Verständnis gegeben? Ist es dein Intellekt? Wie funktioniert das? Du sagst, ich lebe mein christliches Leben. Paulus sagt, ich züchtige meinen Körper, um ihn zu unterwerfen, anstatt anderen nur zu predigen. Paulus sagt, ich selbst soll ein Ausgestoßener sein. Ich lebe mein christliches Leben, sagt Paulus. Und derselbe Paulus schreibt in Galater 2,20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich. Aber, was sagt er dann? Nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Er hat es auch nicht verstanden. Versteht ihr? Diese Dynamik, die entsteht. Wer denn nun, Christus oder ich? Wir leben in ihm, aber heißt das alles Gute, das aus eurem Leben hervorgeht, wurde von ihm bewirkt, vom Heiligen Geist, ohne euch? Durch euch? Kann er es ohne eure Hilfe tun? Ohne euer Mitwirken? Du bekommst die ganze Schuld, wenn du es vermasselst, er den ganzen Ruhm, wenn es gelingt. Wie sieht das aus? Das ist ein Geheimnis, oder? Ja. Liebe Gemeinde, ich sage nochmal, wenn Menschen sagen, ich verstehe die Erwählung nicht und wie das mit der freien Entscheidung zusammenpasst, ich verstehe auch vieles nicht. Und wisst ihr was? Das Ganze beweist nur, dass kein Mensch die Bibel geschrieben hat. Es ist zu hoch. Gott nimmt uns mit und nimmt uns mit in seine Gedanken und vieles bleibt da unerklärlich. Er ist Gott. Aber was er uns geschrieben hat, das sollen wir weitergeben. Das Verborgene bleibt bei ihm. Und die Tatsache, dass wir diese scheinbaren Widersprüche haben, die wir nicht auflösen können, ist für mich einer der größten Beweise, dass Gott die Bibel geschrieben hat. Denn wer auch immer sie geschrieben hat, besitzt einen Verstand, der weitaus größer ist als meiner. Zum Glück. Ich habe nicht alle Puzzleteile. Aber ich habe so eine gewisse Vorlage von meinem Gott bekommen. Wenn ich alles in der Bibel verstehen könnte, wäre sie von jemandem wie mir geschrieben worden. Aber Gott hat verfasst. Unser Gott weiß mehr als ich, mehr als du. Und was er uns offenbart, das ist für uns. Und das andere ist noch vielleicht verborgen. Vielleicht gibt es das Puzzleteil auch gar nicht. Nicht in diesem Leben. So, und wenn ich das jetzt mal nochmal persönlich nehmen oder wie hier als Gemeinde. Wenn wir dann zu einer Bibelstelle kommen, ob hier, persönlich in einer Bibellese oder im Hauskreis, die davon spricht, dass Menschen sich entscheiden müssen, an Christus zu glauben, dann predigen wir das von ganzem Herzen. Sagen, das ist das, was die Schrift sagt. Kehr um und glaub an das Evangelium. Wir predigen nichts anderes. Aber wenn ihr an eine Bibelstelle stoßt, die davon spricht, dass Gott vor Grundlegung der Welt auserwählt hat, dann predigt sie genauso von ganzem Herzen weiter. Und wenn andere fragen, wie lässt sich das vereinbaren, dann sagst du bitte, das muss ich nicht. Ich glaube es, weil die Schrift es sagt. Und ein letztes, wenn ihr mir das noch erlaubt, das ist wichtig für unseren gemeinsamen Weg als Gemeinde. Wir geraten sogar in große Schwierigkeiten, wenn wir versuchen, das miteinander zu verbinden. Und mein Eindruck ist, wir stehen immer in der Gefahr. Wir hören nicht auf zu diskutieren, bis wir es irgendwie verbunden haben. Ich würde es gerne irgendwie beenden, aber ich kann nicht. Müsst ihr mitentscheiden. Also wenn wir sozusagen Puzzlesteine irgendwo reindrücken wollen, wo wir sie gerne hätten, weil wir was nicht verstehen. Also wenn man die souveräne Erwählung und Vorherbestimmung auf der einen Seite hat und auf der anderen Seite die menschliche Wahl. Und wenn ihr dazwischen irgendwas erfindet, um es zu verbinden, machst du beides kaputt. Du machst beides kaputt. Wir sollten das nicht anrühren, was Gott uns nicht offenbart hat. Es ist verborgen. Ich habe keine Ahnung. Jedes Mal, wenn man versucht, diese Dinge miteinander zu vereinbaren, zerstörst du beide. Wenn man das unglaubliche Geheimnis der Inspiration nimmt, dass sie ganz von Gott und ganz vom menschlichen Autor stammt und versuchst, dazwischen etwas zu finden, du zerstörst beides. Wenn man die Frage des geistlichen Lebens aufgreift, ob es ganz der Geist Gottes ist, der durch mich wirkt, all seine Kraft, oder ob es andererseits ganz ich selbst bin, und beides ist wahr, und du erfindest irgendwas dazwischen, wo Gott und Mensch doch irgendwie zusammenarbeiten, er tut dies, ich tue das, dann hast du ein Chaos am Hals und du ruinierst beides. Schaut, wir können gern, und da bin ich auch bereit für, machen wir ja auch, dass wir in entspannter Atmosphäre philosophisch über diese Fragen mal reden können. Boah, was bedeutet das? Tun wir ja, ist in Ordnung. Aber nicht biblisch. Weil die Bibel ist klar. Sie lässt beides stehen. Wir lassen hier in dieser Gemeinde beides nebeneinander in Ruhe. Und wir loben Gott dafür, dass sein Verstand größer ist als unser. Können wir das nicht so machen? Wir kommen nicht weiter. Wir können es doch 5 Jahre weiter so diskutieren. Und wir warten gemeinsam einfach darauf, in den Himmel zu kommen. Und dann hoffen wir, es dort zu verstehen. Und wenn wir es dort auch nicht verstehen, dann ist es sowieso egal. Aber dann sehen wir das ganze Bild vollkommen. Wir predigen, weil Gott geredet hat. Und wir nehmen davon nichts weg. Wir runden nichts ab, wir runden nichts auf. Sondern es steht geschrieben, bedeutet so viel, wie er hat es gesagt. Und deswegen glauben wir. Das meinen wir mit unserem Claim. Wir wollen Gott beim Wort nehmen. Okay, vielleicht hilft uns das ein bisschen da auch nochmal, auch ein bisschen Ruhe zu bekommen in dieser Frage. Unser Gott ist größer als wir und unser Denken. Wir müssen lernen, mit diesen Spannungen zu leben und Gott dafür zu loben, dass er uns die Ehre gibt, ein bisschen Einblick zu geben in das, was er in dieser Welt tut. Sein Ratschluss wird zustande kommen. Schaut, wir haben jetzt in den letzten Wochen nur so einen kleinen Überflug gemacht eigentlich über dieses Thema. Wir steigen nach Ostern weiter ein in diese 5 Artikel, die ich euch ja angedeutet habe, da werden wir noch mal im Detail bestimmt auf einige stoßen. Aber ich finde, diese Basis ist wichtig, dass wir mit Demut und Ehrfurcht Gottes Wort studieren und sagen, Gott, du bist größer als mein Verstehen. Danke für alles, was ich lernen kann, dass du mir auch Puzzlesteine zeigst, die ich bisher noch gar nicht entdeckt habe. Und manche bleiben vielleicht bis im Himmel noch nicht da. Jesus, ich bitte dich, dass du uns lehrst und hilfst zu verstehen, wer du bist und wer wir sind. Es ist so ein Vorrecht, dass du uns mit hineinnimmst in große Gedanken, die wir von einem großen Gott nicht anders erwarten können. Danke dir für die Art und Weise, wie du sie beschreibst in deinem Wort. Wir sehen, dass wir Verantwortung haben, aber auch, dass du souverän bist. Und dass unsere Hoffnung für uns persönlich und für diese Welt, du führst alles zu deinem Ziel. Dein Wille wird geschehen und wir beten darum, dass er geschieht und dass dein Name geheiligt wird, auch durch unseren Glauben. Danke, dass du uns mit hineinnimmst, persönlich und als Gemeinde. Amen.